Also, ich will nicht ausschließen, dass KI oder AI uns in Zukunft helfen wird, Patterns zu finden, vielleicht sogar helfen wird dabei, Wirtschaftsbetrug aufzuklären. Auf jeden Fall. Du hast mich jetzt nach Wirecard gefragt, deswegen antworte ich auch jetzt nach Wirecard. Bei Wirecard hätte die KI es zu 100% nicht gekönnt. Ich sag dir auch warum. Mhm.
So, heute im Podcast Felix Holtermann vom Handelsblatt. Felix war hier vor ein paar Tagen und wir haben ein bisschen über San Francisco und das Startup-Ökosystem und so gesprochen. Da habe ich gedacht, warum nicht einen Journalisten, nämlich eben den Auslandsvertreter oder Korrespondenten hier von der Westküste mal ins Interview holen. Und das war echt super spannend. Wir haben so sein ganzes Leben einmal aufgearbeitet, vom Wirecard-Aufdeckung über seine ganze Perspektive. Der hat echt die krassesten Leute hier im Valley schon interviewt, davon kann ich nur träumen. Insofern echt ein sehr kurzweiliges und super nettes Gespräch mit Felix Holtermann vom Handelsblatt. Auf geht's.
Moin Felix.
Hallo Christian.
Grüß dich. Du hast ja mal Wirecard auseinandergenommen und da irgendwie Milliarden irgendwie versucht zu finden. Jetzt sind wir hier im Silicon Valley und es sind irgendwie Billionen oder noch höhere Bewertungen. Schlägt da manchmal so ein bisschen so ein Betrugsradar in deinem Kopf?
Betrugsradar würde ich nicht sagen, aber tatsächlich hat Wirecard ein bisschen was bei mir verändert, weil Wirecard zumindest für uns in Deutschland ja eigentlich der Vorzeige-Tech-Konzern war. Mhm. Ne? Wir haben nicht viele erfolgreiche Tech-Konzerne in Deutschland. Ja, unser letzter weltweiter Hit ist jetzt 50 Jahre alt und heißt SAP. Wirecard war dann der andere und ich war dafür zuständig. Und die Idee bei Wirecard, die war ja ganz fantastisch, wenn man Markus Braun zugehört hat, dem CEO, ob im Interview oder auf der großen Bühne, dann ging es da immer um alles. Ja, da ging es um das Bezahlen der Zukunft, um Digitalisierung, um Blockchain, um künstliche Intelligenz und was man nicht alles machen könnte. Wenn wir mal ehrlich sind, dann war Wirecard im Kern natürlich ein stinklangweiliger Zahlungsanbieter und am Ende dann nicht so stinklangweilig, weil sie auch noch eine große Betrugsmaschinerie waren und auch eine große Geldwäschemaschinerie. Aber zumindest die Story, die war ja auf den ersten Blick gut und viele haben daran geglaubt. Wir hatten relativ früh Zweifel beim Handelsblatt. Ich hatte mich schon mal bei meinem alten Arbeitgeber WDR mit Zahlungsabwicklung für betrügerische Trading-Seiten beschäftigt. Da war mir Wirecard aufgefallen, beim Handelsblatt dann umso mehr. Deswegen hatten wir da von Anfang an vielleicht ein bisschen einen kritischeren Blick als andere und den eigentlichen Betrug aufgedeckt hat ja dann vor allem die Financial Times. Und einen kleinen Anteil hatten wir auch. Aber dass es in 7 Tagen und 7 Nächten zu Ende geht mit dem DAX-Konzern, ja, das habe auch ich nicht erwartet. Ja, das hat, glaube ich, niemand erwartet. Also wie schnell der Zusammenbruch von Wirecard dann erfolgt ist und welche Folgen der vielleicht bis heute hat, nicht nur für den Finanzplatz, sondern auch für den Technologiestandort Deutschland. Ich glaube, das ist eigentlich immer noch nicht ganz aufgearbeitet.
Ja, aber lass uns über deine journalistische Karriere gleich mal sprechen, aber erstmal kurz vorne anfangen. Ich glaube, du kommst aus Stuttgart ursprünglich, ne?
Genau, ich bin in Stuttgart geboren, ja.
Okay, und wie bist du da so aufgewachsen? Gab es irgendwie schon von den Eltern so jeden Morgen Tageszeitung auf Tisch und wie ging das so los?
Genau, ich bin im Marienhospital geboren in Stuttgart. Ich bin dann aufgewachsen, erst in Rudesheim, dann in Ludwigsburg vor allem. Das ist so im Speckgürtel von Stuttgart, eine ganz schöne Barockstadt. Muss man mit 18 auf jeden Fall weg, aber davor ist es sehr nett. Mein Vater hat tatsächlich die FAZ im Abo gehabt und ich habe dann viele Jahre als Teenager schon jeden Morgen, so viel Zeit war dann irgendwie über den Fruit Loops, die beiden Leitartikel in der FAZ gelesen. Mhm. Was dazu geführt hat, wenn man das jahrelang macht, so irgendwie von, weiß ich nicht, 13, 14 bis 18, man hat einen ziemlich guten Überblick über die Welt. Man weiß so ziemlich viel, irgendwie so subkutan eingezogen. Politisch war ich tief schwarz dann mit 18. Das kommt dann, glaube ich, auch auch mit, wenn man nur die FAZ-Leitartikel liest. Aber ich habe insofern meinem Vater und auch insofern der Zeitung viel zu verdanken.
Ja. Okay, und war dann irgendwann schon klar, du willst auf jeden Fall Journalist werden? Also war das da mit 18, 19 irgendwie in der Abi-Zeit vielleicht schon irgendwie so ein Wunsch? Oder wann hast du das gemerkt?
Also ich wollte ursprünglich mal Feuerwehrmann werden. Das hat hat leider nicht geklappt. Ich war nicht einer der schon irgendwie mit 13 für die Lokalzeitung irgendwie Artikel geschrieben hat, aber ich war dann bei der Schülerzeitung und mir hat Schreiben immer viel Spaß gemacht. Ich hab da viel Freude rausgezogen. Ich fand immer Menschen irgendwie spannend. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich vielleicht Lehrer werden soll und ganz klassisch irgendwie Germanistik, Geschichte studieren soll. mit 18 haben wir dann auch in der FAZ tatsächlich, hat mein Vater eine Anzeige gefunden von der Kölner Journalistenschule, dass die einen neuen Jahrgang ausgeschrieben haben. Und das war die einzige Journalistenschule, die Leute direkt nach dem Abi genommen hat, dann verbunden mit einem Studium an der Uni Köln. Und ich habe mich da beworben und das hat geklappt und deswegen bin ich in Köln gelandet. Auch eine Stadt, die ich davor nie besucht hatte, überhaupt nicht kannte. Und alles Weitere kam dann so peu à peu. Aber eigentlich bin ich ein bisschen in den Journalismus reingestolpert.
Okay, du hast dann so eine Kombination gemacht irgendwie, ne? Aus genau. VWL und Journalistik.
Das ist bei der Kölner Journalistenschule seit 1968 so. Also man studiert an der Kölner Schule und parallel dann an der Uni Köln. Ich habe VWL studiert. Wir waren, glaube ich, der vorletzte Jahrgang. Ich bin auch Diplom-Volkswirt.
Okay. Ja, wir haben wahrscheinlich gleichzeitig in Köln studiert. Erzähl noch mal kurz weiter. Also dann, wie waren dann so die ersten ein, zwei Jobs? Also du hast ja dann da diese Wirecard-Geschichte gemacht. Dann bist du aber relativ schnell ja auch irgendwie mal ins Ausland gegangen. Also erzähl mal so ein bisschen, wie die Geschichte dann weiterging.
Genau, also ich habe die Journalistenschule fertig gemacht, ich habe dann noch weiter studiert an der Uni, ich war dann mal in Neuseeland und mal in Fresno hier im Central Valley, ein sehr anderes Valley hier in Kalifornien.
Wenn ich nach Fresno fahre, sage ich, jetzt sind wir in Amerika.
Ist so, ja. Ne? Auch in Kalifornien gibt's Trump-Wähler und Republikaner und ich hatte da eine tolle Zeit, ehrlich gesagt. Ich fand Fresno super, aber immer wenn ich das hier im Valley erzähle, die Leute gucken einen doch sehr, 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 sehr irritiert an. Bin ich nach dem Studium, dann war ich noch, hab ich noch eine kleine Reise nochmal durch die USA an der Ostküste gemacht. Also irgendwie haben mich die USA nie mehr so ganz losgelassen. Und dann habe ich angefangen, ich war noch bei der FAZ ein Vierteljahr und war dann beim Westdeutschen Rundfunk, WDR. War dort Volontär, dann ganz klassisch Redakteur in der Wirtschaftsredaktion, kurz Referent der Hörfunkdirektoren und bin dann zum WDR, zum Handelsblatt. So, und da war ich erst in Düsseldorf und dann Finanzredakteur und Bankenreporter in Frankfurt. Da habe ich mich um Wirecard und so weiter gekümmert. Mhm. Auch Krypto davor viel, ne? Ich habe diesen ganzen Bitcoin-Wahnsinn miterlebt, die ICOs, das waren so virtuelle Börsengänge, Boom und Bust. Und dann, ja, war irgendwie der Wunsch in mir, ich möchte gerne mal ins Ausland und gerne auch ins angelsächsische, ins englischsprachige Ausland. Und dann hatte ich mich beworben für die New York-Stelle und das hat dann geklappt.
Dann wie funktioniert das so? Ist das dann einfach so? Ich meine, da gibt's ja überall Auslandskorrespondenten. Gibt's dann da so eine Liste und dann kriegt man sich da ein und dann geht man zum schwarzen Brett und dann wird man ausgewählt oder?
Also es gibt tatsächlich Ausschreibungen beim Handelsblatt. Man bewirbt sich einfach für diese Stellen und dann muss man viel Glück haben und es muss dann alles passen und dann klappt es. Es stand auch kurz im Raum, ob ich vielleicht nach London gehe als Korrespondent. Hätte ich auch spannend gefunden. Das hat dann nicht geklappt, weil wir da, glaube ich, keine zweite Stelle dann geschaffen haben oder wie auch immer. Nein, war ich super froh drüber, weil wenn ich nach London gegangen wäre, wäre ich kurz nach dem Wirecard-Untergang weg gewesen. Dann hätte ich die ganze Aufarbeitung, die wir auch gemacht haben. Wir haben ja vor dem Untergang kritisch berichtet, auch nach dem Untergang viele Aufarbeitungen gemacht, hätte ich das nicht machen können. Und ehrlich gesagt fand ich dann auch die USA den spannenderen und New York die spannende Stadt, den spannenderen Standort und so. Ja. Bin ich dann nach New York gekommen.
Ich erinnere mich, als du hierher gezogen bist, hatten wir uns relativ kurz danach kennengelernt und du warst so ein Ultra-New York-Fan. So erinnere ich das jedenfalls. Von deiner tollen Wohnung da und dann bist du nach San Francisco gekommen und warst eher so ein bisschen so, mal gucken, was auf mich zukommt. Warum bist du denn von New York weg? Also hast du einfach die Tech-Opportunity gesehen? Ich meine, ich rede immer davon, dass wir irgendwie das Florenz des 21. Jahrhunderts hier sind, ne? Und dass halt hier im Prinzip so die Weltgeschichte gerade geschrieben wird. Also für mich ist klar, warum man hier hinkommt, aber was war für dich der Grund, New York dahinter zu lassen?
Der Impuls kam eigentlich von meinem Chefredakteur, Sebastian Mattes, dem ist ja Technologieberichterstattung und so weiter extrem wichtig. Und ich habe ja schon in New York viel Tech gemacht, aber auch Auto. Ich war 2,5 Jahre in New York. Und Sebastian kam dann irgendwann zu mir und sagte, möchtest du nicht eigentlich ins Valley? Bist du nicht eigentlich an der falschen Küste sozusagen? Jetzt würde ich sagen, nein, ich war nicht an der falschen Küste, weil ich glaube schon, dass dass auch New York eine sehr spannende Stadt ist. Erstens ein Standort, wo man außerdem noch mal eine ganz andere Bubble kennenlernt als das Silicon Valley. Ich finde, das Silicon Valley ist sehr viel homogener als New York, ist auch weniger divers als New York. Ja, also New York triffst du von irgendwie Peter Thiel Vertrauten über Automanager, über UNO-Leute, über Balletttänzer, über Biotech-Founder, über Künstler bis zu Menschenrechtsanwälten, wirklich alle. Und das finde ich total spannend. Diese Diversität, finde ich, die fehlt hier. Silicon Valley teilweise. Deswegen für mich persönlich war es eine unfassbar tolle Zeit. New York ist sicher unterm Strich die spannendste Stadt der Welt. Dafür gefällt mir Kalifornien aber auch sehr gut. Ich werde immer gefragt, wenn ich in Deutschland bin, werde ich immer gefragt, was findest du jetzt eigentlich besser? Und ich finde die Frage immer so, ich finde, die kann man wirklich nicht beantworten. Ja,
beides Vorteile.
Eigentlich mag ich so diese Juristenantwort, das kommt drauf an, nicht. Aber in dem Fall stimmt's dann mal wirklich. New York ist sicher die spannendste Stadt. Kalifornien, das Valley ist einfach eine unfassbar spannende Region, unfassbar spannender Staat. Und beide Städte sind sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich es vergleichen muss, sage ich immer, wenn ich in New York lande, dann geht mein Puls 10% hoch. Die Stadt ist einfach so energetisch und laut und alt und aufregend und auch anstrengend. Wenn ich in San Francisco lande, geht mein Puls so 10% runter. Dann fährst du so an der Bay vorbei, nach dem Flughafen und in die Stadt rein und dann glitzert irgendwo der Pazifik und so. Und du wirst eigentlich so ein bisschen ruhiger. Und es ist ja im Leben auch so. Beides ist ja toll. Wir mögen ja vielleicht die Tage, wo wir hohen Puls haben. Wir mögen auch die Tage, wo der Puls vielleicht ein bisschen runtergeht. Und das muss man natürlich sagen, in San Francisco, ich treffe einfach unfassbar viele spannende Leute. Ja, nicht nur dich, aber auch und noch ein paar andere.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich vielleicht in wenigen Orten der Welt so, dass man so schnell Kontakt kriegt, weil irgendwie ist es dann doch, vielleicht, weiß nicht, wie du es erlebst, sobald man hier wohnt, ist man so ein bisschen part of the club. Mhm. Also man ist doch sehr schnell, kriegt man einen Kaffee, Telefonat, ein Treffen hin, was, glaube ich, anderswo auf der Welt völlig unmöglich wäre.
Da wollen wir gleich weiter drüber reden. Ich bin mich sehr gespannt, wie du an so einen Namen rankommst, von dem ich nur zu träumen wage. Ein kleiner Hinweis auf ein neues Content-Format. Viele von euch kennen vielleicht den Doppelgänger-Podcast, einer der größten Wirtschafts- und Tech-Podcasts im deutschen Markt. Und Philipp Glöckler, der eine von den beiden, ist ein sehr, sehr langer Freund von mir. Wir kennen uns ungefähr schon seit 15 Jahren und wir haben neulich zusammengesessen und haben gedacht, warum machen wir nicht was zusammen? Und was da rausgekommen ist, ist Tokenmate. Und was ist Tokenmate? Tokenmate ist ein Event, da habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Wir hatten während OMR dazu auch ein kleines Event gemacht mit irgendwie über 100 Leuten. Und jetzt interviewen wir zweimal die Woche, immer dienstags und donnerstags, ganz interessante Leute, die was Cooles mit AI machen. Also nicht irgendwie ein Startup bauen oder so, sondern die irgendwo arbeiten und richtig geile Sachen mit AI bauen. Und wir lassen uns einfach zeigen, um zu lernen, wie man halt irgendwelche Sachen umsetzt. Also nicht jetzt, wie man eine E-Mail schreibt mit AI, sondern wie man wirkliche Prozesse in einem Unternehmen eben neu bauen kann mit AI. Und ja, das versuchen wir herauszufinden. Alle zwei Wochen tokenmate.ai. Demnächst gibt es auch wieder ein Event. Es soll während des Oktoberfests stattfinden, aber dazu dann später mehr. Auf jeden Fall mal reinhören. tokenmate.ai, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Aber bevor wir das machen, einmal ganz kurz so 8, 9 Rapid-Fire-Fragen. Handelsblatt in einem Satz.
Oh, führende Wirtschaftszeitung der EU.
San Francisco oder New York, haben wir es gerade schon gesagt, aber
kann man nicht beantworten.
Kann man nicht beantworten. Beides. Das überbewerteste Unternehmen im Valley?
Sicher eine Reihe an KI-Startups. Ich möchte jetzt nicht eins rausgreifen.
Nein, verstehe ich. Wo schlummert das nächste Wirecard?
In der KI. Blase.
Welches Medium liest du morgen als erstes?
Wall Street Journal.
ChatGPT oder Claude?
Beides, je nachdem, was ich machen will.
Der beeindruckendste Gesprächspartner deiner Karriere oder Partnerin natürlich.
Peter Thiel.
Ein Interview, das du unbedingt noch führen willst.
Ha, Elon Musk.
Dein Leben im Valley in einem Wort.
Viel.
Viel, okay. Ja, das, ich glaube, jeder, der hier lebt, hat viel. Das finde ich gut. Aber lass uns mal darüber sprechen, du hast es gerade schon angeteasert, ne, was man hier für interessante Leute treffen kann. Und ich sehe das ja immer im Handelsblatt oder halt bei LinkedIn oder sonst wo du halt deine Sachen auch teilst. Du triffst halt einfach die krassesten Leute. Ne? Ob das jetzt irgendwie der Gründer von Rivian ist. Ich bin ein großer Rivian-Fan. Da steht auch ein Modellauto hinter dir davon.
Du fährst auch
Rivian? Ich fahre auch Rivian, ja. Wie kommt man an so einen RJ ran? Also sagst du dann einfach, hey, ich bin hier der Felix vom Handelsblatt. Kennt der das Handelsblatt? Also ich meine, im Zweifel ja, aber wie machst du das?
Im Zweifel nein. Also im Zweifel kennt hier in den USA erstmal niemand das Handelsblatt. Ne, man muss es dann erstmal wirklich erklären. Es fängt ja schon mit dem Namen an, Handelsblatt. Irgendwie ist sehr, sehr schwierig, wenn man dann sagt, okay, sind so die größte Wirtschaftszeitung so im deutschen Sprachraum oder auch in der EU. Seit Großbritannien nicht mehr dabei ist, da ist nämlich die FT, die ist natürlich nochmal deutlich größer. Das öffnet dann schon manchmal einige Türen, aber auch ehrlich gesagt nicht so viele, wie man das in Deutschland gewöhnt ist. Ne? Man muss hier erstmal ganz viel erklären. Und was hier total hilft, ist, wenn man mal einen getroffen hat, dann kommt man zum anderen. Also es ist so ein bisschen peu à peu. Also wenn, selbst wenn mich niemand kennt, wenn das Handelsblatt niemand kennt, wenn die Leute dann fragen, mit wem hast du denn in der Vergangenheit schon gesprochen? Und ich kann dann sagen, was weiß ich, ja, Peter Thiel, Dayo Amodai, Satya Nadella, Alex Karp, dann hören die Leute zumindest mal hin, weil dann denken die, okay, wenn die sie mit dem getroffen haben, dann irgendwie, vielleicht ist er nicht völlig verblödet. Mhm. Aber es braucht vor allem eins, braucht Zeit.
Ja? Aber ist das dann so, wie man das so als Founder macht? Man schreibt den Leuten bei LinkedIn oder man schreibt der Presseabteilung oder so? Oder also wie baust du diese Beziehung auf? Weil ich meine, so mache ich das ja auch. Ne? Die Top-Gründer, es gibt ja auch ein paar Deutsche, die ich sehr gerne vom Mikrofon hätte, die ich aber noch nicht geschafft habe, wo man dann nicht den direkten Draht hat. Da versucht man das halt über andere Kontakte. Ist das im Prinzip ein Sales-Job dann auch? Machst du das selber?
Das mache ich alles selber. Ich habe keinen Assistenten hier im Valley oder eine Assistentin außer AI. Genau, man schreibt Leute an, man schreibt, wie du sagst, man schreibt die Leute teilweise selber an, man schreibt Pressestellen an. Mhm. Das ist das eine. Und parallel versucht man, gerade bei den wirklichen Top-Namen, die bisschen zu umcirkeln, ja, also mit möglichst vielen Leuten in ihrem Umfeld zu sprechen. Ne? Manche Firmen, zum Beispiel Rivian, die haben zumindest eine Pressestelle. Das heißt dann nicht, dass die einen zum CEO durchstellen, instantan. Da hat man zumindest eine E-Mail-Adresse. Andere wie Peter Thiel, findest du nicht im Press Office of Peter Thiel, ja, so einfach bei Google. Und dann muss man versuchen, oder zumindest versuche ich das, eben mit möglichst vielen Leuten in dem Umfeld zu sprechen. Erstmal, um die Leute besser zu verstehen, um vielleicht auch ein bisschen eine Verbindung aufzubauen. Einfach auch mit vielen Leuten zu sprechen, die gut kennen und die dann vielleicht im Zweifel dann auch ein gutes Wort für einen einlegen. Ne? Anderes Beispiel, Alex Karp von Palantir. Ja, man kann der Palantir-Pressesprecherin schreiben, das habe ich natürlich auch getan. Man muss aber auch parallel versuchen, dass man mit Leuten spricht, die Firma kennen, die ihn kennen und so weiter und so fort. Und dann führt das manchmal ganz am Ende dazu, dass man dann die Person, die man gerne treffen möchte, dass man die auch trifft. Manchmal dauert es sehr lange, ja. Bei Satya Nadella von Microsoft hat es irgendwie 1,5 Jahre oder länger gedauert. Manchmal geht es schneller, ja, überraschenderweise. In den allermeisten Fällen, ja, und das ist ja in der Startup-Welt auch ein bisschen so, klappt es natürlich nicht. Also 9 von 10 der wirklichen Top-Leute, die ich gerne treffen würde, da klappt es nicht. Ja. Ja. Beispiel Elon Musk. Ja. Habe ich natürlich versucht. Klappt nicht.
Ja, das ist nicht so einfach. Du hast gerade jetzt ja natürlich hier Musk hat ja relativ viel Aufmerksamkeit, jetzt gerade mit Altman mal wieder, ne, mit diesem Lawsuit, der da stattgefunden hatte, gerade im Mai hier, das war ja hier in Oakland. Gehst du dann daher auch hin, einfach in den Gerichtsraum und hörst dann dazu und machst dir da ein Bild?
Das war spannend, ja, da war ich da, sogar mehrere Tage da. Und das war interessant, weil ich das in der Form tatsächlich auch nur aus dem Fernsehen kannte oder aus Berichten, ne? Ich glaube, am US-Justizsystem kann man sehr viel kritisieren, ja, auch zu Recht. Aber was ich schon spannend finde, ist, wie schnell und wie effizient dann auch gearbeitet wird, ja. Mhm. Das Verfahren hier von Musk gegen Altman, gegen OpenAI, das war dann ja doch in relativ kurzer Zeit, in wenigen Wochen, dann auch vorbei. Und auch die entscheidenden Tage vor Gericht, die waren auch relativ überschaubar. Und da sind die Leute dann eben in einem Raum. Da ist dann Elon Musk und Sam Altman in einem Raum.
Ja.
Das fand ich total spannend. Ja, wir haben mit Wirecard angefangen. Schau dir das an. Markus Braun, der CEO, ist jetzt seit bald 6 Jahren in Untersuchungshaft. Und dieses Verfahren dauert seit, glaube ich, 4 Jahre. Und es ist kein Ende absehbar. Ja. Ja, jetzt müssen wir vielleicht alle kein Mitleid haben. Aber dass das, glaube ich, für unser aller Rechtsempfinden nicht gut ist, wenn diese Verfahren dermaßen lange dauern. Ja. Das ist ein Problem. Schau dir in den USA an, FTX, Sam Bankman-Fried, den Founder, habe ich 2-mal interviewt, zusammen mit unserer Wall Street-Korrespondentin Astrid Dörner. Der ist, glaube ich, in einem halben Jahr abgeurteilt worden.
Ja.
Punkt.
Ja, das ist interessant, ne? Vor allem, wenn du halt 6 Jahre lang irgendwie da in Untersuchungshaft sitzt, man vergisst ja auch was. Ich meine, wer kann sich schon daran erinnern, was er irgendwie 2020 irgendwie am 13. November genau gemacht hat, so, ne? Also das ist schon interessant.
Und das ist auch für die Anleger zum Beispiel, ja, die im Fall von Wirecard wirklich teilweise ihre Lebensersparnisse verloren haben und die hier, finde ich, die eigentlich Geschädigten sind, zusammen mit den Opfern der Geldwäsche, ist das kein gutes Zeichen, wenn die Justiz so lange braucht. Ja, natürlich geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Aber irgendwann sollte auch so ein Verfahren, finde ich, mal zu einem zumindest vorläufigen Abschluss kommen.
Ich versuche ja seit ewigen Zeiten Sam Altman zu OMR zu holen.
Oh, super.
Und da hatte dann im Februar oder so die Pressefrau von OpenAI gesagt, ja, also wir würden das sehr gerne machen, aber er kann halt Anfang Mai nicht, er kann das Land nicht verlassen. Und ich dachte, was ist denn so wichtig, dass man das Land nicht verlassen kann? Und gut, am Ende hat sich halt herausgestellt, dass da eben diese Prozesse waren. Und das wurde natürlich dann vorher schon gescheduled. Ne? Ja. Na, mal gucken.
Er hat ja gewonnen.
Ja, ja.
Elon hat sich nicht durchgesetzt.
Nee.
Muss man auch sagen, in dem Fall.
Es gibt so einen Kommentar von Kara Swisher, dass sie sagt, ihre Superpower ist, dass sie keine Angst vor den Mächtigen hat. Hm. Und wenn du jetzt da zu so einem Satya Nadella gehst oder angenommen, du würdest Elon Musk plötzlich gegenüber sitzen, ne? Ist das für dich auch so eine Superpower? Du sagst ja, ist ja auch nur ein Mensch. Oder wie glaubst du das?
Das finde ich jetzt interessant, dass du das fragst, weil tatsächlich würde ich da Kara Swisher zustimmen. Ich musste mit 18 Jahren so ein Essay schreiben, warum ich gerne an die Journalistenschule möchte. Und ich weiß davon nichts mehr, aber ich weiß noch genau eines. Ich habe reingeschrieben, oder warum ich Journalist werden will, ich habe reingeschrieben, weil ich keine Angst haben will vor den großen, schweren, schwarzen Sesseln, so ungefähr. Und das finde ich eigentlich bis heute. Also das Tolle ist ja, finde ich, im Journalismus, man ist ja ein bisschen wie so ein Clown an so einem Königshof. Ja, mhm. Man ist bei jeder Party dabei, aber man ist nicht Teil davon. Mhm. Ja? Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Leute, von denen wir hier sprechen, teilweise die reichsten Männer, es sind vor allem Männer, einige wenige Frauen der Welt, mit unfassbar viel Geld, mit unfassbar viel Macht, Einfluss und vor allem umgeben von unfassbar vielen Ja-Sagern. Mhm. Ich glaube, irgendwann kommt man an einen Punkt, wenn man nicht aufpasst, wo man nur noch von Leuten umgeben ist, die einem von morgens bis nachts rückbestätigen, dass man doch der genialste Typ der Welt ist. Ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass die Smarten davon es ganz gut finden, wenn ihnen jemand mal so begegnet wie du und ich.
Ja.
Ja? Wenn man ihnen Widerworte gibt, wenn man auch mal Nein sagt. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bin beeindruckt von Lebensleistungen und von Dingen, die Leute aufgebaut haben. Aber wenn ich jemanden in einem Raum gegenüber sitze, falle ich jetzt nicht vor Ehrfurcht vom Stuhl.
Ja.
Insofern würde ich da Kara zustimmen.
Ja, muss man auch, ne? Siehst du da einen Unterschied, so wenn du so zu den an deutsche CEOs so in der Vergangenheit denkst und an die amerikanischen, dass die irgendwie anders sind? Also man denkt ja mal so ein bisschen, die sind so alle so eloquent und die kommen auf die Bühne und die heben ihre Arme und sind irgendwie immer so voll on point und so die Brand. Und in Deutschland gibt's ja auch ein paar, ne? Ob das jetzt irgendwie ein Tim Höttges ist oder so, die ja auch irgendwie total so eher amerikanisch irgendwie wirken. Wie ist so dein Blick darauf?
Ich glaube, Verallgemeinerungen sind ja immer schwierig. Manchmal kann man sie ein bisschen machen. Also ich nenne dir jetzt mal das Gegenbeispiel. Als ich in die USA gekommen bin, ich kannte natürlich Elon Musk, ich kannte Tesla und so weiter. Aber als ich dann zum ersten Mal, das werde ich nie vergessen, als ich meinen ersten Quartalscall von Tesla mir mal angehört habe, eine Stunde, ich bin da rausgekommen und habe gedacht, was war denn das? Warum ist denn Elon hier das ganz große Vorbild von allen, ja? Jemand, der eigentlich ja eher schüchtern erstmal rüberkommt, der ehrlich gesagt gar nicht so eloquent rüberkommt, der sich auch verhaspelt und stottert und sehr in seinen Gedanken ist, auch in seinen Antworten. Da war mein erster Eindruck erstmal so eine gewisse Enttäuschung im Vergleich zu der Erwartung, die ich da hatte. Also ich weiß gar nicht, ob die alle so extrem eloquent sind. Was stimmt ist, erstens, sie haben natürlich alle wahnsinnig professionelle Teams um sich rum, die natürlich auch wahnsinnig gut darin sind, persönliche Brands zu schaffen. Guck dir mal Mark Zuckerberg an, der sich jetzt einfach nochmal komplett neu erfunden hat, irgendwie in den letzten 2 Jahren. Und sie sind natürlich, und das muss man sagen, ganz egal, wie eloquent oder nicht sie jetzt persönlich sind natürlich oft Leute, die wirklich Spannendes, Neues geschaffen haben.
Mhm.
Bei aller Kritik an Elon Musk, die du auch bei uns im Handelsblatt findest, die ich auch äußern würde, ja, er hat natürlich die Autobranche revolutioniert.
Absolut.
Er hat die deutschen Autobauer endlich aus ihrer Trantütigkeit zumindest ein Stück weit rausgerissen. Ja, das Elektroauto hat die Welt verändert. Selbe gilt für die Raumfahrt und so weiter. Das sind natürlich einfach Typen, die man in der Dichte in Deutschland nicht trifft, weil die deutschen CEOs natürlich oft CEOs sind. Ola Källenius ist ein gutes Beispiel, extrem eloquenter Typ, den kannst du auch auf jede Bühne stellen.
Ja.
Und der ist extrem smart und der hat tolle Ideen und dem kann man gut zuhören. Aber er ist natürlich CEO von einem Konzern, der über 100 Jahre alt ist. Mhm. Ne? Was wir in Deutschland weniger haben, sind diese Geschichten von Leuten, die eben in 10, 15, 20 Jahren einen Konzern aufgebaut haben, der die Welt verändert hat. Das Absurde ein bisschen ist ja, dass wir das hatten. Ja, so ein Werner von Siemens, ja, Bosch und so weiter, die haben das ja alles geschafft. Und Was wir uns natürlich beim Handelsblatt auch ein bisschen fragen, ist, warum gibt es denn diese Typen heute in Deutschland nicht mehr? Oder, Klammer auf, vielleicht gibt es die ja noch in Deutschland. Die sind bloß alle hier.
Ja,
ja, im Silicon Valley.
Ja. Das merke ich ja einfach, ne, dass, also hier im Podcast, dass Leute sagen, sie sind zu gut für Deutschland. Arrogant gesagt. Also, ich meine, ist auch um die Frage, ob das jetzt so stimmt, ne, aber, dass man dann halt sagt, wenn ich schon eine Firma mache, warum mache ich es dann nicht gleich da, wo mehr Geld, mehr irgendwie Talent und all sowas hat an einem Ort zu finden ist. Ne? Ich will noch eine ganz kurze Sache rückfragen, weil du hast gerade gesagt, du widersprichst halt auch gerne mal den großen Bossen. Aber wurde auch schon mal was abgebrochen? Das heißt, du hast irgendwie mit einem diskutiert und dann sagt er so, ey Dude, hab ich keinen Bock mehr drauf hier. Das sieht man ja manchmal so, dass so Firmenbosse auch dann rausrennen.
Ja, das gab es auch schon, beziehungsweise gab es auch schon Wünsche, dass zum Beispiel dann Teile des Interviews nicht gesendet werden oder dass wir Teile davon nicht bringen. Also es gab auch schon den Versuch sozusagen dann nach dem Abschluss des Interviews dann zu verhindern, dass davon Teile erscheinen. Und das ist was, wo ich extrem allergisch drauf reagiere, weil das geht natürlich nicht, ne? Mhm. Nochmal, jeder, der sich mit mir trifft, der muss ja die Fragen nicht beantworten.
Ja.
Na, hier wird niemand gezwungen, niemand sitzt auf dem elektrischen Stuhl, du kannst auf jede Frage von mir sagen, no comment, next question.
Klar.
Ja. Wenn du aber antwortest,
dann benutzt du das.
Dann finde ich, kannst du das natürlich nicht im Nachhinein wieder rausstreichen. Also das sind so Dinge, die wir im Handelsblatt nicht mögen und die ich auch persönlich gar nicht leiden kann.
Okay. Lass uns mal über das Valley jetzt gerade sprechen. Ne? Ich meine, wir haben ja jetzt so die größte IPO-Welle seit langer Zeit vor uns oder gerade angefangen. Wir haben gestern kurz darüber gesprochen, dass es irgendwie angeblich 17.000 neue Millionäre in den nächsten ein, zwei Jahren hier in San Francisco alleine geben wird. Ob die Zahl jetzt richtig ist oder nicht, aber irgendwo so in dem Umfang wird das wahrscheinlich sein. Du hast ja auch über den IPO jetzt von SpaceX berichtet. Ne? Wie hast du das so von, sag mal, von extern betrachtet so. Also das ist, da ist ja so viel im Raum, ne? Jeder hat da eine andere Meinung und so und du musst ja irgendwie so neutral bleiben. Das frage ich mich immer, wie positioniert man sich da, wenn man halt so ein Qualitätsmedium im Hintergrund hat? Ne? Wenn ich jetzt als Podcaster kann ich ja sagen, was ich möchte, so ungefähr. Wie hast du das wahrgenommen?
Du musst ja auch sozusagen auch bist ja auch deinen Fans und deinen Hörerinnen und Hörern verpflichtet. Insofern machst du dir ja, glaube ich, auch ein, zwei mehr Gedanken. Erstmal erleben wir jetzt natürlich eine Zeit, die wir einfach lange nicht mehr gesehen haben. Also diese Mega-Börsengänge haben wir lange nicht mehr gesehen. Ne? SpaceX ist der größte Börsengang bisher zumindest der Wirtschaftsgeschichte. Der zweite ist Saudi Aramco. Mhm. Ehrlich gesagt, Saudi Aramco ist ein Ölkonzern, finde ich persönlich.
War nicht so spannend,
ja. Ja, hoffentlich hören jetzt nicht alle am Golf zu. Oder wenn doch, finde ich ziemlich langweilig. Mhm. Ja, das ist natürlich SpaceX, OpenAI, Anthropic sind natürlich die deutlich spannenderen Unternehmen, ja. Dann haben wir jetzt natürlich ein bisschen einen anderen Markt, weil wir plötzlich ganz viele, insbesondere auch in Deutschland, in Europa interessanterweise, viele Kleinanleger haben und Kleinanlegerinnen, die da reingehen. Ne? Mhm. Bis hin zu der Debatte rund um die Meme-Stocks. Ja?
Ja.
SpaceX ist ja zum Beispiel ganz bewusst vermarktet worden von SpaceX selber an Kleinanleger, ja, auch von den Banken und so weiter. Das ist also, finde ich, nochmal eine besondere Herausforderung, auch eine besondere Verantwortung. Insbesondere für, sage ich jetzt mal, klassische Wirtschaftsmedien, die auch vielen nochmal vielleicht auch erklären müssen, vielleicht ist es nicht gut, alle Eier in einen Korb zu legen, ja, wie man hier in Amerika sagt, oder eben nur auf eine Aktie zu setzen. Sind wir wieder bei Wirecard, haben das manche Anleger gemacht und haben das bitterlich bereut. Insofern ist das spannend und was ich natürlich dieses Jahr auch insbesondere interessant finde, ist, dass diese drei Börsengänge jetzt so eine Art Wasserscheide vielleicht sind für diesen KI-Hype, in dem wir jetzt seit 2022, Ende 2022 stecken. Ja, es wird jetzt total spannend, wie jetzt auch Anthropics Börsengang und OpenAI's Börsengang läuft, wie der Markt das aufnimmt, wie es dann auch weitergeht. Und wenn ich darf, noch einen Nachsatz, jetzt wird's ein bisschen Meta. Wir müssen jetzt nicht die große Debatte über den Kapitalismus führen. Ja. Ein Argument für den Kapitalismus, der hoffentlich, wie ich aus deutscher Sicht sagen würde, natürlich sozial abgefedert ist, ist ja, dass sich die Mitarbeiter, die Angestellten, die Arbeiter an ihren Unternehmen beteiligen können.
Mhm.
Das Unternehmen eben nicht nur einem Herrn Rockefeller gehören, sondern
ja,
das Unternehmen vielleicht uns allen gehören. Und Was ich schon gravierend fand in den letzten vielleicht 15 Jahren, letzten 10 Jahren, insbesondere in der Niedrigzinsphase, die wir ja eigentlich mehr oder weniger seit der Finanzkrise hatten, ist ja, dass viele Unternehmen nicht mehr an die Börse gegangen sind. Mhm. Ne? Es gibt ja Studien dazu. Google zum Beispiel, da ist 3/4 des Wertzuwachses seit der Gründung an der Börse, an der Wall Street passiert.
Ja.
Bei vielen heutigen Startups ist es andersrum.
Ja.
Ja, da sind die, die am meisten profitieren, die Early Investors, ja, die VCs, die Wagniskapitalgeber, die Friends and Family und Buddies von einem Elon Musk oder anderen Gründern. Und die Anleger, insbesondere die kleinen Anleger, kommen dann erst ganz zum Schluss zum Zug, mhm, wenn sozusagen die größten Wertsteigerungen schon passiert sind. Das finde ich für den, sozusagen für die Akzeptanz unseres Wirtschaftsmodells nicht gut.
Mhm.
Ja. Ich bin eigentlich ein großer Freund davon, von Public Companies. Und als Journalist bin ich es doppelt, weil die haben mehr Berichtspflichten. Ja, da gibt's auch einfach mehr zu sehen und mehr, klar, zu berichten.
Das ist eine interessante Perspektive, weil ich sehe, wir haben das schon häufiger hier im Podcast auch besprochen, ne, dass eben so ein Wirt zum Beispiel eben in Deutschland halt das gesamte Kapital ja dann an eine Person geflossen ist und aller Wertzuwachs dann wirklich überhaupt nur auf einer Person ist. Und das hast du ja bei ganz vielen deutschen Unternehmen, auch wenn es jetzt ESOP-Programme und so weiter gibt, wo ja irgendwie Leute beteiligt werden können, hast du halt nicht so diese Grundregel, jede Firma, die hier gestartet wird, werden die Mitarbeiter einfach schon mal per se, da wird ja sozusagen, wenn du eine Firma gründest, wird erstmal 10-20% des gesamten Stocks dafür reserviert, das Mitarbeitern zu geben.
Ja.
Und das erwartet hier ja auch jeder. Und das, auch wenn jetzt der Wertzuwachs stark vor dem IPO stattfindet, ist es ja trotzdem total cool, dass das Geld halt nicht nur an eine Person geht und an ein paar Investoren, sondern
immerhin auch noch an die Mitarbeiter.
Genau. Ja. Und die haben ja auch ein großes Risiko getragen, da frühzeitig reinzugehen und so. Insofern finde ich das an sich jetzt schon nicht so schlecht, ne? Aber natürlich hast du auch einen Punkt. Woran erinnert dich trotzdem diese Situation? Also ich meine, das ist ja jetzt gerade so, alle sind so am Abwarten, ne? Was passiert? SpaceX geht einmal hoch, dann geht es wieder so ein bisschen runter. Ist das so ein bisschen Dotcom-Feeling für dich auch? Oder glaubst du, das ist ganz anders und wird richtig krass weiter nach oben wachsen?
Das ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage. Ne? Wo stehen wir hier? Sozusagen in der Dotcom-Zeit, sind wir jetzt 1997 oder sind wir irgendwie schon 2000 im Januar? Die abschließende Antwort darauf kann ich dir nicht geben, aber wir versuchen uns natürlich im Handelsblatt in unserer Berichterstattung immer ein bisschen zu nähern. Ich glaube, unterm Strich wird KI die Welt verändern und ist eine unglaublich transformative Technologie. Werden alle Unternehmen, die heute mit KI erfolgreich sind, ja, wird da jedes einzelne Startup, wird da jedes einzelne KI-Labor in 10 Jahren noch da sein? Ich würde darauf nicht meine Oma verwetten.
Ja,
ja. Ich glaube, wir werden auch hier ein Aussieben sehen in den kommenden Jahren. Wir reden ja jetzt schon davon, dass wir ganz neue Spiele auch haben auf dem Markt, zum Beispiel aus Asien, die vielleicht noch effizienter, noch billiger sind.
So Self-Hosts und Models, ne? Da gibt es wirklich jetzt so Sachen, wo man dann sagt, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr unbedingt OpenAI oder Anthropic, weil ich halt das Model mir einfach auf meinem Rechner zu Hause installiere, so ungefähr, ne?
Zum Beispiel. Ja. Wir haben neue Anbieter aus China, die total spannend sind. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch in Europa noch mit ein, zwei Unternehmen da auch einen Stich zu machen. Also ich glaube, wir werden definitiv eine Korrektur von vielen Bewertungen sehen. Wir werden eine Technologie sehen, die bleiben wird. Wir werden auch wie in der Dotcom-Bubble werden wir am Ende eben auch welche sehen, die dann Weltunternehmen werden und total erfolgreich werden. Ja, ich würde heute mir nicht zutrauen zu sagen, dass es Unternehmen A, B, C oder D. Aber wir sollten zumindest aus der Dotcom-Blase lernen, um jetzt nochmal zu unseren Kleinanlegern und Kleinanlegerinnen zurückzukommen, oder nennen wir sie Privatanlegerinnen, Privatanleger, klingt, finde ich, besser. Nicht alle Eier in einen Korb legen, ne? Nicht nur auf ein Unternehmen setzen, wir haben das bei SpaceX jetzt wieder diskutiert und so weiter und so fort, sondern möglichst zu diversifizieren, weil wenn man eben nicht auf der Milliarde sitzt und nicht zwei Yachten sein eigen nennt, dann kann es eben auch ganz, ganz schnell in die andere Richtung gehen an der Börse. Und ich glaube, viele, gerade auch junge Anlegerinnen und Anleger, wissen das deshalb nicht, weil es ja die vergangenen 10 Jahre nur nach oben ging. Es ging immer nur nach oben, man konnte eigentlich nichts falsch machen an der Börse.
Ja.
Ich glaube, das wird sich nochmal ändern.
Ja. Aber ich meine, du sagst, du willst dich nicht festlegen, aber ich meine, du bist ja schon eben sehr tief drin, du analysierst die Firmen, du guckst, du redest mit den Leuten, hast ja gerade erklärt, wenn du jetzt halt irgendwie da SpaceX, OpenAI und Anthropic siehst und angenommen, die sind jetzt alle an der Börse, ne? Wo glaubst du, sind die in 5 Jahren? Werden die alle einfach, also ich weiß, dass das schwierig ist, das vorherzusehen, aber du hast ja trotzdem gewisse Insights. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, oder sagen wir mal so, du müsstest jetzt eine von den 3 Firmen nehmen und da müsstest du arbeiten. Zu wem würdest du gehen?
Oh, das ist eine gute Frage. Da ich ja Trekkie bin, also alter Star Trek-Fan, dann wahrscheinlich SpaceX, einfach weil ich gerne meinen, weiß ich nicht, 50. Geburtstag auf dem Mond feiern würde. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, alles 3 sind total spannende Unternehmen. Ja, SpaceX ist ein total interessanter Konzern, weil er natürlich wirklich ein USP hat. Ist aktuell das einzige Unternehmen des Westens, was Astronauten in den ins Weltall bringen kann. Ja, ist da deshalb ziemlich allein auf weiter Flur. Im Raketenmarkt gibt's nur 1-2 andere. Rocket Lab zum Beispiel. Aber die sind eben noch nicht so weit. Bei SpaceX wiederum ist das Problem, dass es ein ziemlich undurchsichtiges Konglomerat inzwischen ist. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich schon lustig. Seit 20 Jahren erzählen uns die Investmentbanker, die Anlegerinnen und Anleger wollen eigentlich selbst entscheiden, in was sie investieren. Die Zeit der Konglomerate à la GE, à la Siemens und so weiter ist vorbei. Jetzt kommt Elon Musk, der reichste Mann der Welt, und baut eigentlich das undurchsichtigste Konglomerat seit langem, nämlich eine Firma, die in sich vereint ein soziales Netzwerk, ein KI-Labor, ein Datenzentrums-Cloud-Provider, eine Raketenfirma, ein Telekommunikationskonzern, und da habe ich wahrscheinlich noch 3 Sparten vergessen. Ja. Das ist ziemlich absurd. Gucken wir uns Anthropic an. Anthropic, super spannendes Unternehmen, super smarter Gründer, Dayo Amodai, ich habe ihn interviewt, die mit diesem B2B-Fokus, also sich vor allem an Firmenkunden zu richten, total erfolgreich waren, aber die natürlich auch, wie alle anderen, sich fragen lassen müssen, okay, was passiert, wenn morgen jemand anders ein besseres Modell hat? Sind Firmenkunden denn wirklich so verlässlicher im Vergleich zu Privatkunden? Oder sagen die am Ende vielleicht auch, naja, also wichtig ist mir eigentlich, dass die Kosten stimmen, ja? Wenn das Modell, selbst wenn das Modell vielleicht 1% weniger effizient ist, wenn es 10% billiger ist, na, da sagt doch jeder CFO, hier, IT-Abteilung bitte wechseln, ja? Und OpenAI, unglaublich spannendes Unternehmen, der KI-Pionier, ja, hat mit ChatGPT, mit dem Textroboter, den ganzen Hype erst ausgelöst. Mit Sam Altman, auch einen super smarten Typen an der Spitze, hat jetzt 800 Millionen Privatnutzer, ja, also das hätten viele, viele andere gerne. Gibt's ganz wenige Unternehmen, die überhaupt dahin vorgestoßen sind, ja, Google, vielleicht mit Abstrichen, Snap, natürlich Meta, noch ein paar chinesische Anbieter. Aber die natürlich gleichzeitig das Problem haben, dass viele Privatkunden natürlich auch extrem preissensibel sind, ja. Also, ich finde das total spannend, das in den kommenden Jahren sich anzuschauen, wer sich da durchsetzt. Ich sag dir heute nicht, auf wen ich wette, weil ich würde immer antworten, diversifizieren, ja. Es ist immer nicht gut, nur auf einen zu setzen. Ja, aber absolut. Dass das spannend wird, die nächsten 10 Jahre,
das steht außer Frage. Lass uns mal zum Schluss und kurz mal darüber sprechen, wie du selber AI einsetzt. Du hast ja schon gesagt, ne, ChatGPT und Claude, aber was genau machst du? Also, oder gibt's noch irgendwelche anderen Tools, die vielleicht die du nutzt, die von denen ich zum Beispiel nichts weiß?
Also, wir haben beim Handelsblatt ja eine KI-Strategie. Wir haben jetzt neuerdings Langdoc im Einsatz. Das ist eine deutsche Firma, die sozusagen eine Plattform darstellt, über die man verschiedene KI-Tools nutzen kann. Ich habe schon davor natürlich auch selber viel genutzt. Tatsächlich ist das KI-Tool oder die Firma, die ich wahrscheinlich unterm Strich in den vergangenen Jahren am meisten genutzt habe, ist nicht Anthropic, ist nicht OpenAI. Oder Gemini von Google oder was weiß ich, sondern ist tatsächlich, Achtung, halte ich bitte fest, eine deutsche Firma. Was? Aus Köln.
Ach was? DeepL?
Genau. Die Übersetzungsfirma, die sind ja mal, die kannte ich schon noch mit ihrem alten Angebot, Lingui, das habe ich schon im Studium genutzt. Die waren ja schon damals die ersten, die tatsächlich reale Übersetzungen ausgewertet haben, schon lange vor ChatGPT, und vor Generative AI. Die haben sich nämlich angeschaut, was macht denn der Übersetzungsdienst der Europäischen Kommission? Weil das sind natürlich arguably besten und genauesten Übersetzer Europas, und die natürlich unfassbar lange Textdokumente übersetzt haben in wie viele Amtssprachen jetzt? 25, keine Ahnung. Das fand ich immer schon extrem smart. Und die dann tatsächlich mit ihrer Übersetzungslösung, finde ich, meine Arbeitswelt hier in den USA oder mein Arbeitsleben wirklich verändert haben. Warum? ich muss ja selbst ständig mit verschiedenen Sprachen agieren und ich muss zum Beispiel auch Leuten Texte in unterschiedlichen Sprachen schicken. Zum Beispiel, wenn ich einen Artikel schreibe, schicke ich, wenn ich über Rivian einen Report schreibe, schicke ich den natürlich meinen Rivian-Kollegen auch auf Englisch.
Klar.
So, DeepL war in meiner Wahrnehmung zumindest deutlich besser als Google Translate von Anfang
absolut,
an. DeepL hat es verstanden, zum Beispiel selbst Humor in Texten, was wissen alle, die schreiben, ja, Humor ist wahrscheinlich der schwierigste Teil des Schreibens und der Frage, ob es beim Leser und bei Lesern ankommt. DeepL hat das hingekriegt, ja, und deswegen ist mein erstes Abo, was ich auch abgeschlossen habe, wohlgemerkt bezahlt Abo, war da. Super wichtige Lösung. Dann, du hast es natürlich schon genannt, ChatGPT, ja, Claude. Ich probiere auch ganz viel rum, Gemini, ich vergleiche auch, Meta-AI, also Llama und so weiter und so fort. Wir nutzen das oder ich nutze das insbesondere auch zum Beispiel Interviewtranskriptionen durchzuführen, ja, auch mir lange Texte zusammenfassen zu lassen. Ich nutze die KI auch als Sparringspartner, um über Themen eben nachzudenken und so weiter. Was wir nicht machen im Handelsblatt und was ich nicht mache, ist, ich lasse mir keine Texte von der KI schreiben. Ne? Ich finde nämlich, dass das am Ende immer noch die Hauptaufgabe von Journalisten ist, dann eben auch die Gedanken zu Papier zu bringen. KI, die kann helfen. Ich würde mich aber nie auf einen KI-Texten, das würde ich auch keinem raten, der KI nutzt, verlassen. Ja, ich finde immer noch, bis heute, immer noch Halluzinationen. Ich finde immer noch Fehler. Ich finde Sachen, die nicht passen. Ist, glaube ich, auch ein inhärentes Feature und kein Bug der generativen KI-Technologie, der wahrscheinlich auch so schnell sich nicht abstellen lässt.
Ich sehe das natürlich ein bisschen anders, aber ich verstehe deine Perspektive. Aber schmeißt du denn einen Artikel, den du geschrieben hast, dann nochmal komplett in KI rein und sagst hier, kritisiere mich mal, was kann ich noch besser machen?
Das habe ich ausprobiert tatsächlich, das mache ich aber ziemlich selten. Was ich eher mache, ist, dass ich zum Beispiel wenn ich ein zweistündiges Interview geführt habe, das lasse ich transkribieren von der KI und dann gebe ich das der KI oder einer anderen KI und sag mal, was sind denn hier eigentlich die spannendsten Aussagen oder wo gibt es vielleicht Widersprüche und so weiter. Ich würde das dann nie als Face Value nehmen, ich würde das dann immer nochmal anschauen, ob es auch wirklich passt. Kann ja tatsächlich auch sein, manchmal wird auch was falsch transkribiert und so weiter und so fort, aber ich finde das natürlich unfassbar hilfreich, weil das meine Arbeit natürlich wirklich wirklich beschleunigt hat. Ich weiß noch, ich habe in früheren Jahren, wir haben noch Interviews händisch transkribiert.
Ja.
Wir hatten beim Handelsblatt leider kein Sekretariat mehr, wie das, glaube ich, der Spiegel noch hatte oder hat. Ich weiß es nicht. Schöne Grüße an die Kollegen nach Hamburg, die das für uns transkribiert haben. Ja. Wir haben ein Interview mit Markus Braun, dem Wirecard-CEO, haben wir noch händisch abgeschrieben.
Ja.
Absurd, wie viele Arbeitsstunden man verloren hat.
Aber glaubst du, dass AI zum Beispiel einen Wirecard-Skandal noch viel früher hätte aufklären können? Weil am Ende ist ja AI auch sehr stark, so Patterns zu finden. Mhm. Du kannst ja extrem viele Daten irgendwo reinschmeißen und kriegst dann halt innerhalb von Sekunden oder Minuten ja irgendwie einen Output. Ja. Ne? Und wenn du halt irgendwelche riesengroßen Analysen zu irgendwas fährst, dann macht das ja total Sinn, auch da AI first zu denken und nicht jedes Detail da durchzulesen sozusagen. Ne?
Also ich will nicht ausschließen, dass KI oder AI uns in Zukunft helfen wird, Patterns zu finden, vielleicht sogar helfen wird dabei, Wirtschaftsbetrug aufzuklären. Auf jeden Fall. Du hast mich jetzt nach Wirecard gefragt, deswegen antworte ich auch jetzt nach Wirecard. Bei Wirecard hätte die KI es zu 100% nicht gekönnt. Ich sag dir auch warum. Im Unterschied zu Enron zum Beispiel, da ist ja damals auch, ist es danach so eine Rechnung entwickelt worden, wie man bei anderen Unternehmen so Unschärfen in der Bilanz finden kann. Wir haben das alles mit unserer Information und Recherche und so weiter, unsere Handelsblatt-internen Abteilung haben wir auch bei den Wirecard-Bilanzen das überprüft, haben wir den Enron-Score in Anführungsstrichen berechnet. Der hat nie angeschlagen, ja. Und das hätte auch, glaube ich, die KI nicht gefunden. Und da sage ich es dir, warum? Weil bei Wirecard Folgendes passiert ist. Die Bilanz, die war sauber. Eine Bilanz gab es, die veröffentlicht worden ist, da gab es nichts zu finden. Da hätte auch eine KI nichts rausgefunden können, weil, schöne Grüße an die Kollegen in Stuttgart, weil Ernst & Young finanzwissenschaftliche, bilanzielle Alchemie möglich gemacht hat. Ne? So ungefähr Mitte der 10er Jahre, das ist damals Doms, einem Finanzjournalisten, schon mal aufgefallen, gab es ein Problem in der Wirecard-Bilanz. Da gab es immer weiter steigende Forderungen an Auslieferungen und Leistungen an Drittpartner in Asien. Also eine sehr unsichere, nicht belastbare Bilanzgröße. Die sind immer weiter angestiegen, die wurden damals schon kritisch gesehen. So, und was hat dann Ernst & Young gemacht? Ernst & Young hat diese Bilanzgröße umgewandelt in, Achtung, Cash. Okay, du bist Unternehmer, du weißt es selber. Die härteste Bilanzgröße ist ja Cash, das Geld in der Kasse. Ja, wenn ich einen Eisladen habe, ja, wie viele Euros liegen denn in meiner Kasse? Das Cash wurde dann als immer weiter steigend ausgewiesen bis zum Ende. Also auf dem Papier war Wirecard bumbeles gesund, ja, wenn meine Heimat sagen würde. Das hätte auch keine KI gefunden, dass eigentlich dieses Cash in Wirklichkeit ein Cash-Äquivalent ist und dass das Treuhandkonten in Asien sind, die gar nicht existieren, beziehungsweise wo nichts drauf liegt, das hätte, glaube ich, auch die KI nicht gefunden. Dafür braucht man dann vielleicht dann Journalisten und Reporter oder andere, die eben zum Beispiel mit Whistleblowern reden, ja, wie das Dan McCrum gemacht hat von der FT, wie wir das auch beim Handelsblatt gemacht haben und die das dann rausfinden. Deswegen wird immer wieder gefragt, glaubst du, dass die KI in Zukunft Journalisten überflüssig macht? Glaube ich überhaupt nicht, weil ich glaube, dass ein ganz großer Teil von gutem Journalismus auch Beziehungspflege ist, ins Ohr am Markt zu haben, Leute zu treffen, Leute zu kennen und dann eben auch vielleicht Infos zu bekommen, die nicht bekannt werden sollen. Und ich glaube, das kann die KI nicht. Wird die KI unsere Arbeit verändern? Wird die KI uns auf vielen Ebenen unterstützen? Wird sie auch unsere Leserinnen und Leser und Abonnentinnen und Abonnenten unterstützen? Auf jeden Fall.
Diese Auslandskorrespondentenjobs sind ja meistens immer auf so ein paar Jahre leider nur limitiert. Ne? Das heißt, du musst ja wahrscheinlich irgendwann das hier wieder verlassen und den Posten freiräumen. Du hast das gerade schon mal angesprochen, dass du als Journalist ja immer so ein bisschen der Mitfahrer bist. Du hörst zu, du bist dabei, aber du bist halt nicht einer von den Gründern. Du bist nicht einer, der in der Firma ist. Reizt das dich auch manchmal, dass du sagst, so, weißt du was, jetzt bin ich hier irgendwie im Prinzip ein richtig guter Marketer und Salesman und irgendwie, ich bin total tief drin im Tech, dass du sagst, weißt du was, ich könnte mir auch vorstellen, ich einfach hier zu bleiben und was Eigenes zu machen. Also ist das so ein Gedanke oder ist man einfach, wenn man so Journalist ist, nee, das ist ganz klar, das ist der Prozess, danach gehe ich wieder zurück nach Düsseldorf oder...
Das ist lustig, das sagte mir nämlich ein Kollege von mir, der auch relativ lange hier war. Das ist, glaube ich, so dieser Silicon Valley Virus. Ja, ich glaube, wenn du eine Weile hier wohnst, dann denkst du fast automatisch, warum gründe ich eigentlich nicht? Ja. Na, du bist irgendwie, weiß ich nicht, du bist, keine Ahnung, mit den Kids auf dem Spielplatz und dann hast du drei andere Väter, Onkel, was weiß ich, um dich rum und davon sind zwei irgendwie vielleicht Multimillionäre, ja, weil sie beim richtigen Startup angeheuert haben. Den Gedanken kenne ich auch, aber jetzt muss ich dich enttäuschen. Aktuell, ich habe noch keine Startup-Idee, die ich heute vorstelle. Ich bin ziemlich happy als Journalist, das muss ich auch dazu sagen. Ich persönlich finde für mich Journalismus den tollsten Job der Welt. Und was ich insbesondere mag, ist, es ist halt ein Beruf, der jeden Tag neu ist, der jeden Tag anders ist. Ja, du triffst jeden Tag interessante Leute. Du weißt oft nicht beim Aufstehen, wie läuft der Tag jetzt noch, was passiert, was bricht heute über dich herein, ja, wen triffst du, welchen spannenden Anruf kriegst du, welche geheime E-Mail kriegst du zugeschickt und so weiter und so fort. Das finde ich total toll. Und vielleicht ist das auch was Journalismus ein bisschen auszeichnet. Man kann eben auch im Beruf immer wieder was anderes machen. Du hast es am Anfang gesagt, ne? Auch als Auslandskorrespondent, vielleicht ist es sogar gut, dass du nicht für immer an einem Ort bist. Ja, ich habe mal vor vielen Jahren ein Praktikum gemacht bei einem anderen Medium und dann gab es da eine neue Regierung in Italien und ich hatte die Idee für irgendeine Geschichte, ist jetzt auch egal, worum es da genau ging, eine Neuregelung. Und dann rief ich den langjährigen Rom-Korrespondenten an und habe dem meine Idee vorgestellt. Und seine Antwort durchs Telefon war, werde ich nie vergessen, ach, neue Regierung, das sind doch hier alles Verbrecher, die sind doch alle korrupt. Warum? Der war nach 20 Jahren in Italien zum Italiener geworden, okay. Ja. Der hat schon überhaupt nicht mehr vielleicht gesehen, was hier vielleicht interessant ist. Manchmal ist es auch gut, nochmal zu wechseln, ja, und von einem Teich vielleicht nochmal in den anderen zu gehen und mal einen frischen Blick nochmal zu haben.
Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Wenn so ein Anfang 20-Jähriger jetzt in Köln gerade studiert, VWL und Journalistenschule, und der möchte auch gerne mal irgendwie das machen, was du hier machst, was rätst du so jemandem?
Lass dir Zeit. Ja, das wird der Dekan nicht so gerne hören. Ich finde heute, das muss ich wirklich sagen, ich finde heute seit dem Bachelor-Master-System, seit den ganzen Debatten, die wir in den letzten 10, 15 Jahren geführt haben, ich finde diesen Druck, gerade auf junge Leute, sofort zu wissen, was du eigentlich willst, Regelstudienzeiten zu beachten, ganz stromlinienförmig da durchzugehen und sich in irgendein Schema reinpressen zu lassen. Ich finde das katastrophal, ehrlich gesagt. Und insbesondere finde ich es deshalb absurd, weil das Ziel unter anderem der Bildungsreform, Bologna und so weiter und so fort, ja eigentlich das Gegenteil war. Ich finde, viele sind viel zu stromlinienförmig. Viele lassen sich viel zu sehr hetzen. Ich habe mir damals Zeit gelassen im Studium. Ich bin dankbar, dass ich das konnte. Ich weiß, das konnten nicht alle. Ja, ich habe gearbeitet, ich habe aber auch Eltern gehabt oder Familie, die mich auch mit unterstützt haben. Ich würde aber trotzdem unterm Strich sagen, nehmt euch die Zeit, einfach rauszufinden, wer ihr seid, was ihr wollt. Ja, geht backpacken, geht reisen, macht vielleicht mal Nebenjobs, macht Praktika vor allem. Ich habe super viele Praktika gemacht im Studium. Aber lasst euch vor allem irgendwie von den alten Herren, und das sind es leider meistens immer noch, lasst euch nicht verrückt machen, lasst euch nicht stressen. Ich glaube, dass diese Zeit, die ihr da habt, irgendwie mit Anfang 20, ist so cool, herauszufinden, wer ihr eigentlich seid und was ihr eigentlich wollt und wo ihr eigentlich gut drin seid. Lasst euch die von keinem anderen nehmen.
Ja, sehr gut. Eigentlich wäre das schon ein gutes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine letzte Frage, die stelle ich immer. Gibt es irgendwas, was dich ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht, wo du richtig gut bist? Ein 1%-Skill?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin sehr gut darin, sehr, 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 sehr verspätet Dinge nachzuholen, die man eigentlich hätte früher machen müssen. Was weiß ich? Also ich glaube, ich habe neulich, Achtung, halte ich fest, die Mass Effect Trilogie durchgespielt, falls du das noch kennst. Das beste Rollenspiel der Videospielgeschichte von BioWare.
Ah, ja? Okay.
Mit 10 Jahren Verspätung. Da ich sehr wenig Zeit noch dafür habe, habe ich das 10 Jahre später nachgeholt oder noch länger. Und ich glaube, ich bin super gut da drin, gutes Zitroneneis zu finden, weil in den USA, ich liebe Zitroneneis, und in den USA bis heute, ich habe noch keine Eisdiele gefunden, die so gutes Zitroneneis hat wie meine in Ludwigsburg. Schöne Grüße ans deutsche Vita. Also das sind vielleicht drei Sachen, die nicht bei dir.
Ich habe das mit Stracciatella in meinem kleinen Dorf, wo ich da aufgewachsen bin. Da gab es Cortina, waren italienische Eisdiele, und keiner macht das Eis so gut wie dir. Aber vielleicht ist es auch einfach so ein Kindheitsding, dass man so denkt, es ist das Beste. Aber sehr schön. Felix, vielen Dank, dass du dabei warst, die Zeit genommen hast, und bis bald mal.
Danke, Christian.
Bis dann. So, das war schon wieder mit der Podcast-Folge. Vielen Dank an Tobi Nothelfer, mit dem produziere ich diesen Podcast, und wie immer 2 Hausaufgaben. Einmal www.bepurple.ai anschauen. Das ist meine Firma hier in San Francisco, und zum Zweiten natürlich unsere WhatsApp-Community. Da können wir ein bisschen über die Folge diskutieren. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.